Boah, war das mental stark. Herzlich willkommen zu Mental Darts Masters, dem Podcast für mentale Stärke im Dartsport.
Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Je nachdem, zu welcher Tageszeit du hier einschaltest und zuschaust oder zuhörst, bei mir ist es Dienstagmorgen und es ist wieder Podcast-Zeit. Und zwar Podcast-Zeit für deine mentale Stärke an Bord mit Hilfe von Mental Darts Master. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Vielen, vielen Dank nach wie vor für das Interesse an jeder einzelnen Folge. Ich bin immer noch überwältigt, das muss ich einfach mal sagen, dass der Podcast, den es ja nun wirklich eigentlich noch nicht lange gibt, so gut bei euch ankommt. Und das macht es mir auch leicht, Woche für Woche mich hinzusetzen, zu überlegen, was sind Themen für euch. Jetzt zum Beispiel in dieser Woche war ja nicht so viel. Es war natürlich letzte Woche wieder Premier League, es war auch viel Challenge Tour und so weiter. Aber ihr wisst, ich bin nicht derjenige, der hier Ergebnisse runterrattern will, sondern ich will euch einen mentalen Mehrwert schaffen. Und ich habe einfach nicht viel gesehen. Ich habe den letzten Premier League Abend ziemlich ausgelassen, weil letzte Woche war meine Frau krank. Ich habe übelst Pollenallergie bekommen. Das ist bei mir immer von Jahr zu Jahr anders. Dieses Jahr war es irgendwie heftiger. Und ja, da lagen wir hier alle ein bisschen flach, beziehungsweise haben versucht, den Laden mit den Kindern am Laufen zu halten. Und deswegen war für mich weniger Darts gucken angesagt. Das heißt, ich habe nur mitgekriegt, Luke Humphreys im Finale. Und mal wieder gewonnen, aber Luke Littler, das heißt die beiden Lukes im Finale. Und weil ich letztens gefragt wurde, was ich gegen Luke Humphreys hätte oder warum ich mich auf ihn so eingeschossen hätte, sage ich doch jetzt einfach mal, schön, dass er so weit gekommen ist. Ich habe mich wirklich gefreut, als ich gelesen habe, dass er bis ins Finale kam. Ich weiß es nicht, haben da wieder die alten Muster gegriffen. Am Ende ein Decider kann man aber auch verlieren. Was man aber sagen muss, um mal nicht über Luke Humphreys zu reden, Luke Littler würde ich schon als ziemlich mental stark einstufen. Ich weiß nicht, er kommt immer noch nicht so um die Ecke in meinen Workshops und so weiter als mental stark und er wird immer so kritisch gesehen und wir haben ja vor ein paar Folgen auch darüber geredet. Ich habe mich sehr kritisch über das Auspfeifen geäußert. Viele andere haben gesagt, er muss das längst gelernt haben, er muss das drauf haben, er ist die Nummer 1 der Welt und so weiter und mittlerweile auch schon 19. Ich würde sagen, er liefert auf jeden Fall seine Antworten an Bord, denn nach diesem Abend, wo er diesen Totalausfall hatte, wo ich mich so ein bisschen drüber aufgeregt habe, dass die Presse gesagt hat, seine Karriere sei am Scheideweg, hat er ziemlich geliefert und ich glaube, zwei Abende danach, also jetzt zwei Tagessiege wieder eingefahren danach, ich glaube, die Karriere ist alles andere als am Scheideweg und ich finde auch nicht, dass er sich seitdem wieder daneben benommen hätte oder sonst irgendwas. Am Ende wollen wir doch auch gar nicht, dass jeder Spieler irgendwie aalglatt ist, oder? Wir wollen auch, dass es so ein bisschen Reibungen gibt. Robbie Marjanovic hat glaube ich, dazu gesagt, das wollen wir doch sehen. Wir wollen diese Reibungen sehen, wir wollen diese Spannungen sehen. Er findet das geil. Und ich weiß, wenn man nicht Luke Littler-Fan ist, dann findet man es nicht so gut. Ich habe im Tennis immer ein paar Charaktere, wo ich sage, boah, super schwierig. Aber das ist meine persönliche Einschätzung. Und am Ende ist es aber vielleicht gut, dass wir die haben. Denn wenn alle gleich wären, wäre es total langweilig. Entsprechend kommt mein mentaler Moment der Woche dieses Mal gar nicht aus dem Darts. Auch gar nicht aus dem Sport. Sondern er kommt von mir persönlich. Und zwar hat das auch was mit meinem vergangenen Webinar zu tun. Mein vergangenes Webinar ging um das Nervensystem. Da habe ich gesagt, dein Nervensystem entscheidet. Und dein Nervensystem ist vor allem dafür verantwortlich, warum du im Training gut spielst und im Spiel, im Match, im Ligaspiel, im Turnier deine Leistung am Ende nicht aufs Board bringst. Und ein entscheidender Punkt, das Nervensystem zu regulieren, ist die Atmung. Davon rede ich immer wieder, davon hören meine Spieler immer wieder in den Einzelcoachings, weil ich es immer wieder ins Gedächtnis rufen will, darum ging es im Webinar und darum soll es auch ganz kurz hier in meinem mentalen Moment der Woche gehen, denn ich habe wieder gespürt, was Atmung eigentlich kann. Und zwar hatte ich folgende Situation. Ich habe euch ja gesagt, in meiner Familie ging es gesundheitlich ein bisschen drunter und drüber. Die Kinder waren aber verschont. Nichtsdestotrotz, meine 3 Monate alte Tochter, die rebelliert natürlich manchmal. Was macht die, wenn sie müde ist? Sie schreit. Was versucht Papa, das Kind zu beruhigen? Und zwar, indem ich es in meine Trage nehme. Auf die Brust, dann ist es bei mir am Körper. Wer Kinder hat, der weiß, dass ein Kind in die Trage nehmen nicht so leicht ist, wenn es schon müde ist. Wenn man den Moment so ein bisschen verpasst hat, dann schreit das Kind. Und dann ist das gar nicht so leicht, dieses Kind vorne in die Trage reinzukriegen, dass es richtig sitzt, dass es nicht zu eng ist, nicht zu locker ist und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, meine Tochter schreit. Und das führt bei mir nicht unbedingt dazu, dass ich ruhiger bleibe. Ich habe gemerkt, es triggert mich auch ganz schön und ich fahre auch so ein bisschen hoch. Mein Nervensystem fängt an, mein Sympathikus fängt an zu feuern. Ich werde unruhiger, ich werde zappeliger, ich fange an zu schwitzen, weil ich will natürlich, dass es dem Kind gut geht. Ich will das Kind ruhig haben. Gleichzeitig stresst mich das laute Schreien und ich bin selber gestresst. Und an irgendeinem Punkt habe ich angefangen, einfach nur ganz tief zu atmen. Eigentlich, um mich zu beruhigen, weil ich weiß, es bringt ja nichts jetzt zu schreien, auszurasten. Dadurch wird das Kind nicht ruhiger. Das versteht das Kind auch gar nicht, vor allem nicht mit 3 Monaten. Also habe ich einfach ganz tief mehrere Atemzüge durchgeatmet, um mich zu regulieren. Und was ist passiert? Meine Tochter wurde immer ruhiger. Meine Tochter wurde immer ruhiger, hat aufgehört zu schreien, hat angefangen auch quasi zu atmen, logischerweise, aber die Atmung wurde auch bei meinem Kind ruhiger, weil sie natürlich die Atmung über meine Brust und über meinen Bauch gespürt hat, wie sich der Brustkorb gehoben hat, wie er sich gesenkt hat. Es hat die Atmung gehört, weil ich natürlich tief und bewusst geatmet habe mit Nase ein und Mund aus. Und das fand ich so krass, weil es mir wieder gezeigt hat, was Atmung eigentlich kann. Und deswegen, das war mein mentaler Moment der Woche. Ich habe nicht nur mich über die Atmung reguliert, ich habe auch mein Umfeld, in dem Fall meine Tochter, reguliert. Und das ist die wichtige Erkenntnis für euch auch am Dartboard. Stress reguliere ich nicht mit Stress, sondern da summiert sich das eher auf. Das heißt, auf Stress muss ich immer mit Ruhe reagieren. Warum das so ist, wer da wissen will, warum, was man noch machen kann, außer Atmung, wie man die Atmung genau nutzen kann, dem rate ich, mir nochmal ganz persönlich zu schreiben oder unten in die Kommentare Webinar reinzuschreiben, weil dann könnt ihr euch das Webinar noch holen. Das wird immer aufgezeichnet und wenn du es verpasst hast, kannst du es als Aufzeichnung dir noch sichern. Das würde jetzt den Podcast sprengen, wenn ich da alles drüber erzähle. Das habe ich alles in dem Webinar gemacht. Wenn ihr die Hintergründe wissen wollt und wie ihr das eben wirklich nutzen könnt, einfach Webinar in die Kommentare schreiben und dann schicke ich euch alles zu. Aber das, wie gesagt, funktioniert genauso am Dartboard. Dein Puls geht hoch, du fängst an zu zittern, du fängst an zu schwitzen, weil du auf einmal in den Checkbereich kommst, weil du das Gefühl hast, du musst treffen. Reagiere mit Ruhe. Das muss nicht immer die Atmung sein, das kann auch ein Rhythmus sein, der für dich immer gleichbleibend ist. Denkt an Andrew Gilding mit seinem Zacken, denkt an Dimitri Vandenberg, der den Blick absenkt. Wichtig ist, auf Stress nicht mit Stress reagieren. Und das gilt in allen Lebenslagen, egal was ihr macht, egal wo ihr seid. Ich habe ja vor ein paar Wochen schon mal eine Abfrage gemacht, für genau so Momente wie heute, wo nicht so viel Darts war, ich auch nicht so viel gucken konnte. Und deswegen habe ich mir heute ein Spielerprofil rausgesucht. Ich habe mir gedacht, wir reden mal ein bisschen über James Wade, weil der kam damals in der Abfrage bei euch raus. Ihr wolltet wissen, was macht James Wade eigentlich so gut? Was macht ihn so stark? Und dazu möchte ich euch erstmal eine Statistik um die Ohren hauen, nämlich ich habe irgendwo mal gelesen, James Wade hat in den letzten 20 Jahren, war es glaube ich, der Verrückte, der ist nämlich noch gar nicht so alt und der ist aber einfach schon über 20 Jahre dabei, aber gemessen auf die letzten 20 Jahre hat James Wade einen Average von, und jetzt nagelt mich nicht auf die genaue Zahl fest, aber es war irgendwas um die Mitte 90. Also er hat einen Gesamt-Average in den letzten 20 Jahren von circa 95. Und das ist ja wohl gigantisch. Also wenn du über 20 Jahre, überleg dir, wie viele Spiele da drin sind. Wie viele Spiele, wie viele Situationen da drin sind. Und da sind natürlich auch Situationen drin, in denen es nicht so lief. Aber diese Konstanz, das ist das, was James Wade auszeichnet. James Wade zeichnet nicht in der Regel aus 110er Averages oder, wie ich jetzt gerade heute früh gelesen habe, Andrew Gilding gestern 118 bei Players Championship. Das zeichnet ihn weniger aus, sondern eher dieses, er spielt genau auch wirklich immer dieses 95 bis 99. Der spielt ganz selten drunter, der spielt aber auch ganz selten drüber. Das bedeutet, wenn du James Wade schlagen willst, weißt du, ich muss eigentlich irgendwas über 100 spielen. Und selbst dann mit 102, 103 kann ich mir nicht mal sicher sein, weil dann kommt noch das Zweite dazu, was ihn so stark macht, Timing. Der weiß ganz genau, wann er da sein muss. Und der weiß aber auch ganz genau, wann er einfach mal ein, zwei Legs laufen lassen kann. Weil er es vielleicht nicht so braucht. Und das war auch das, was ihn Anfang des Jahres bei den UK Open so ausgezeichnet hat. Der hat nicht durchgeballert, der hat nicht die Leute rasiert, aber der hat mal 2, 3, 4 Legs Gas gegeben, dann hat er auf einmal 4 Legs geführt und dann hat er auch mal wieder einen Gang runtergeschaltet, hat vielleicht 2 Legs verloren oder sie dann geholt, wenn der Gegner halt auch nicht performt hat und dann hast du da, spielt er da ein Leg von 88 mal zwischendrin und wenn der Gegner aber auch nur um die 80 spielt, ja, dann nimmt er sich halt trotzdem mit. Und wenn nicht, dann halt nicht. Aber das sorgt für ihn für so eine gewisse mentale Entspannungsphase während so einem Spiel. James Wade ist allgemein ein Spieler, der wenig große Emotionen zeigt. Ja, er zeigt wenig Gervin Price Muskelspielchen oder laute Schreie. Er zerpflückt sich auch nicht über die ganze Zeit eines Spiels. Er macht eher diese Meme-Charakter Gesichtszüge. Das heißt, dass er immer mal wieder sein Gesicht verzieht, dass er immer mal wieder komisch guckt und so weiter und so fort. Und das sind aber immer nur kleine Mini-Reaktionen, die nicht dafür sorgen, dass es ihn total von seiner Energie auf die negative Seite zieht. Vielmehr braucht er das eher, um vielleicht auch so einen kleinen sarkastischen, ironischen Ton, ironische Note so mit in sein Spiel zu bringen, um das, was misslingt, was so 41er sind, da verzieht er halt sein Gesicht und nimmt das eher so ein bisschen auf die spaßige Schulter, anstatt das zu ernst zu nehmen. Wo andere Spieler vielleicht mit ihrer Körpersprache komplett zusammensacken und man denen wirklich ansieht, dass sie da jetzt total sauer drüber sind, da würde James Wade irgendwie sein Gesicht so komisch verziehen, er wäre die nächste Woche das Meme auf Instagram und er kann mit der Situation aber viel besser umgehen, weil er weiß, okay, die nächste Aufnahme wird halt wieder meine solide 100. Das heißt, das sind erstmal zwei wichtige Faktoren, die ihn rein spielerisch auszeichnen. Es ist diese Konstanz, diese brutale Konstanz, nicht die ganze Zeit über zu performen und dann wieder ganz schlecht zu spielen, ganz schlecht auf hohem Niveau, aber nicht zwischen ich spiele 80 und am nächsten Turnier spiele ich 110 und dann weiß ich irgendwie nicht, wenn ich ins Turnier reingehe, was rufe ich eigentlich ab, sondern der weiß eigentlich, der hat ein Minimum Average von 90, so ungefähr. Der weiß, eine 9 vorne kriege ich immerhin. Und mit einer 9 vorne kann ich erstmal alles, was so auch 7 Punkte im Average höher spielt als ich, trotzdem mit der zweiten Komponente, dem guten Timing, schlagen. Was macht Timing aus? Erstens natürlich eine gute Doppelquote. Und zweitens auch den Gegner zu beobachten und zu wissen, wann muss ich da sein? Wann ist der nicht da? Wann ist der gerade unkonzentriert? Wann ist der gerade unzufrieden? Und das sieht er zum Beispiel von Spielern wie Luke Humphries, Gervin Price und so weiter. Beim UK Open, glaube ich, hat er auch Gervin Price geschlagen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Ja, hat er. Ich glaube im Viertelfinale, Halbfinale. Weil er genau sieht, wie der wann drauf ist. Wann der seine Muskelspielchen macht und dann, ja, kommen wir gleich dazu, und wann er aber auch unzufrieden ist mit seiner Doppelquote. Wann er so, der schüttelt dann so ein bisschen den Kopf, der Gervin Price, und lässt dann auch manchmal ein bisschen die Schultern hängen. Und durch dieses Wechselbad der Gefühle weiß James Wade genau, wenn ich jetzt checke, wenn ich mit jetzt genau dieses Leg hole, dann habe ich einen Nadelstich gesetzt. Dann nervt ihn das noch mehr. Dann habe ich ihn gebrochen. Dann bin ich in seinem Kopf drin. Und das motiviert ihn. Das heißt, ich habe automatisch einen positiven Bezug zu dieser Situation. Ich will das jetzt checken und nicht, ich muss das checken. Eine Kleinigkeit hört sich so an, aber macht einen mental riesigen Unterschied, ob du das, was du jetzt gleich schaffen kannst, als Chance siehst oder ob du das als Druck empfindest. Weil diese Bewertung findet hier oben im Gehirn statt. Auch das wieder Nervensystem, Reize gehen nach vorne rein. In dem Fall, ich beobachte meinen Gegner und sehe, wo stehe ich. Interpretation findet im Anschluss statt. Und nach der Interpretation, auf Basis der Interpretation, gibt dein Gehirn die Bewegungssteuerung an den Körper raus. Und jetzt kannst du dir doch überlegen, wenn jetzt meine Interpretation Druck ist, ich muss das schaffen. Wenn ich das nicht schaffe, verliere ich. Wie wird dann wahrscheinlich der Befehl an den Arm sein im Vergleich zu, das checke ich jetzt. Da habe ich jetzt Bock drauf. Das ist meine Chance. Bei welcher Bewertung wird wahrscheinlich die Ansteuerung der Feinmotorik besser sein? Das muss ich dir, glaube ich, nicht beantworten. Das kannst du dir selber beantworten. Jetzt kommen wir aber auch dazu, was James Wade darüber hinaus noch macht. Und das sind so, das fällt unter die Kategorie Mind Games. Und das muss einem auch nicht gefallen. Ich finde das schon spannend, dass er sowas nutzt, weil man auch ganz klar bei ganz vielen Spielern den Effekt sieht. Aber man muss auch sagen, da sind manche Dinge auch grenzwertig. Vor allem, weil er sie sehr ausreizt. Das eine war Thema UK Open, deswegen erinnere ich mich gerade, dass das gegen Gervin Price war. Gervin Price hat da, ich glaube, nach Rückstand ein Leg geholt und hat dann sein typisches Jubeln gemacht. Muskeln anspannen, zu den Zuschauern umgedreht und laut geschrien. Danach wirft James Wade entweder eine 180 oder James Wade checkt das nächste Leg und er ahmt diesen Jubel von Gervin Price nach. Und das sieht natürlich auch Gervin Price. Das heißt, er zieht so ein bisschen die Reaktion von Gervin Price ins Lächerliche. Was du dadurch schaffst, ist natürlich auf der einen Seite diese körperliche Präsenz, die Gervin Price aufbauen will, mit ich bin da, die machst du zunichte. Du signalisierst deinem Gegner, du kannst da machen, was du willst, mach deinen Affen. Ich find's affig, aber das beeinflusst mein eigenes Spiel nicht. Das ist das, was er rausgibt. Auf der anderen Seite finde ich persönlich es grenzwertig, weil es auch so ein bisschen in die Respektlosigkeit geht, finde ich persönlich, wenn man andere nachmacht und nachäfft. Weil in erster Linie nutzt Gervin Price den Jubel für sich, um sich zu regulieren, um auch seine Anspannung zu regulieren. Und ich finde, wenn sich ein Gegner davon rausbringen lässt, dann ist das mehr das Problem des Gegners, weil keiner sollte jemandem anderen verbieten, dass er jubeln darf, wenn er etwas geschafft hat. Aber den Jubel, wie bei James Wade, so auszuüben, wie es jemand anderes macht, das ist ja nicht die Regulation von meinem eigenen Stress, sondern ich will jetzt jemand anderen ins Lächerliche ziehen. Und das finde ich persönlich immer grenzwertig, hat aber natürlich, selbst bei jemandem, der eigentlich so eine körperliche und mentale Präsenz hat wie Gervin Price, einen Effekt. Und das hat man danach am Handshake gesehen. Gervin Price hatte nicht sonderlich Bock, ihm die Hand zu geben. Das hatte nichts damit zu tun, dass er ein schlechter Verlierer ist, sondern der hat es gesehen und fand das genauso unnötig und affig. Und das finde ich persönlich, wie gesagt, nicht gut. Das ist aber mein persönliches Ding. Am Ende sage ich, Gervin Price, du musst damit umgehen können. Weil James Wade will eins damit erzeugen. Er will in den Kopf des Spielers rein. Indem er ihn nachäfft, indem er den Jubel nachmacht und so weiter. Wenn ich das jetzt zulasse und dadurch tatsächlich schlechter spiele, also darauf reagiere, vielleicht mit meinem Jubel aufhöre, der mir persönlich aber auch gut tut, damit vielleicht der mich nicht mehr nachäfft, dann mache ich ja alles gegen mich. Dann läuft alles gegen mich und ich mache genau das, was mein Gegner von mir will. Und damit mache ich mich wie zu einer Marionette von James Wade. Aber es gibt noch mehr so Mindgames, die man sich auch von ihm abgucken kann, die ich persönlich gar nicht so verkehrt finde. Und zwar lässt sich James Wade Zeit. James Wade spielt ganz viel mit dem Faktor Zeit. Das bedeutet, wenn der die Darts geworfen hat und er hat seine 41 geworfen und macht seinen meme-mäßigen Gesichtsausdruck, dann läuft er auch ganz schwerfällig und langsam nach vorne und zieht vielleicht die Darts einzeln aus dem Board. Einfach nur, damit jemand zum Beispiel wie Gervin Price, aber es gibt ja noch mehrere schnelle Spieler, die schon bereit sind am Board und werfen wollen, nicht ihren normalen Rhythmus spielen können. Und das sorgt dafür, dass die natürlich, wenn sie ihren gewohnten Rhythmus nicht haben, so ein bisschen aus dem Rhythmus kommen und es ihnen schwerer fällt, auch wirklich gut zu spielen. Deswegen spielen viele gegen James Wade halt nicht 107, 110. Und ich finde, das ist ein Faktor des Sports. Das ist eine, in anderen Sportarten würde man sagen, Taktik, eine Herangehensweise, die durchaus legitim ist. Dass ich überlege, was kann ich tun, damit mein Gegner nicht performt? Ich weiß, da draußen stimmen mir jetzt vielleicht nicht alle zu. Sagen, nein, das gehört sich nicht, das ist nicht fair. Und ich sage dir, doch, es ist fair. Weil es gibt keine Regel, die mir verbietet, mir Zeit zu lassen. Ich finde es nicht gut, wenn es übermäßig lang wird. Aber James Wade macht es nicht immer und das ist auch der entscheidende Faktor. Wenn ich immer langsam spiele, wie Andrew Gilding, dann ist es was anderes. Dann kann ich mich wieder drauf einstellen. Aber bei James Wade weiß ich nicht so genau, was passiert. Und ich sag euch, solange es im Darts keine Shot Clock gibt, wie in anderen Sportarten, für die ich ja plädiere, wird das immer wieder auch genutzt werden und finde ich dann auch okay. Und der Gegner muss eine Möglichkeit finden, einen Umgang mit der Situation finden. Und das ist etwas, was ich euch auch raten würde. Denn ihr spielt vielleicht manchmal gegen Gegner, die spielen einfach besser als ihr. Und jetzt würden manche sagen, jo, wenn der besser ist, dann ist er halt besser. Aber du gehst doch ans Board, um zu gewinnen, oder? Und du musst nicht über dich ergehen lassen, wie gut dein Gegner spielt. Versuch doch alles, und dazu gehört auch, den Gegner vielleicht mal aus dem Rhythmus zu bringen. Nicht unfair. Nicht mit Nachäffen, nicht mit absichtlich Darts klackern, nicht mit Darts auf dem Boden absichtlich fallen lassen. Ich rede von einem Faktor, etwas langsamer übers Board gehen. Nach einem Check. Ich habe das Break gemacht. Ich bin eigentlich wieder dran mit Anwerfen. Eben nicht anzuwerfen. Nochmal rüber zu gehen, nochmal zur Flasche zu gehen, einen Schluck zu trinken, erst dann meinen Anwurf zu machen. Damit der Gegner in dieser Emotion, er hat gerade das Break kassiert, vielleicht noch 5, 6, 7 Sekunden ein bisschen länger dastehen muss und drüber nachdenken muss. Das sind die Mittel, die ich im Darts habe. Und jetzt muss ich mich entscheiden. Will ich diese Mittel nutzen, weil andere nutzen sie? Oder will ich sie nicht nutzen? Dann mache ich es mir, aber teilweise schwerer zu gewinnen. Und das ist am Ende eine Entscheidung, die müsst ihr treffen. Die finde ich persönlich aber nicht unfair und nicht unsportlich, weil keiner mir verbieten kann, mir eine Pause zu nehmen. Und ich rede nicht von 30, 35 Sekunden und nach einer Aufnahme mitten im Leck vom Oki weggehen und 20 Sekunden nutzen, um zu jubeln, wo wir damals über Suljovic und Kallen geredet haben. Über sowas rede ich nicht. Ich rede nur über langsamer übers Board gehen. Oder mal hinten am Getränk ein bisschen sich Zeit nehmen. Das sind die, würde ich sagen, legalen Mindgames, die man nutzen kann, wenn man merkt, ey, der Gegner, der performt gerade ohne Ende. Jetzt nehme ich mal ein bisschen ihm seinen Rhythmus, vielleicht bringe ich ihn raus. Wenn dein Gegner gut ist, lässt er sich davon nicht rausbringen, weil der genau weiß, that's part of the game. So, gehört für mich zum Sport dazu, meine eigene Leistung hoch zu pushen und aber auch zu versuchen, wenn ich nicht das Niveau meines Gegners habe, den Gegner auf mein Niveau runterzuziehen. Das macht jeder in anderen Sportarten genauso. Fußballer, die stellen sich hinten zu 11 in den Strafraum rein. Beim Tennis, es wird nur noch Slice gespielt oder Mondbälle, also hohe Bälle gespielt, Tempo rausgenommen. Probiert jeder. Ob es einen Einfluss hat, ist die andere Frage. Also ich würde das auf jeden Fall als legales Mittel sehen, was James Wade sich zunutze macht. Und da muss man sich darauf einstellen. Da muss man sich als Gegner darauf einstellen, dass der sowas macht. Wo ich das wieder grenzwertig finde, wo er es aber auch macht, was bis zu einem gewissen Zeitpunkt schon auch sehr, sehr clever ist. Aber ich finde, er reizt das ein bisschen zu sehr aus. Und da sehe es ich wieder so, wenn man halt eine Zeitregelung hätte, dann kann ich es immer noch in einem gewissen Rahmen ausnutzen, das Zeitmanagement. Aber ich kann es halt nicht überreizen. Darum geht's. Weil ich weiß noch, als wir über Cullen und Suljovic und Zeitreden geredet haben, hatte ich in den Kommentaren, Johannes, du bist doch Mentaltrainer, du musst doch wissen, dass ich jemand Zeit lassen darf. Ohne Frage. Darum geht's doch gar nicht. Aber keiner sollte sich 3 Minuten Zeit lassen können, was, wenn es überhaupt die Regelung gibt, ich merke, da streiten sich die Geister, ob es die Regelung gibt oder nicht. Die Regel ist ja Quatsch, weil die benutzt keiner in dem Ausmaße. Sondern mir geht es darum, einen geordneten Zeitrahmen zu haben, dass jeder einfach weiß, wie viel Zeit kann sich jemand nehmen, und selbst wenn er sich das komplette Regelwerk an Zeit nimmt, zerstört das nicht das ganze Spiel. So. Und wo James Wade das auch macht, ist beim Walk-On. Und vor allem macht er es dann, wenn er der Zweite ist, der auf die Bühne kommt. Müsst ihr mal drauf achten. Wenn James Wade der zweite Spieler ist, der auf die Bühne kommt, was recht häufig passiert, dann dauert sein Walk-On unglaublich lange. Und nicht, weil er langsam läuft, sondern er macht das ganz smart. Er bleibt halt bei den Fans stehen und gibt unglaublich viele Autogramme, macht hier noch Schwätzchen, da noch Foto und dann dreht er sich da nochmal um, winkt hier nochmal und macht und tut und tut. Und was passiert? Der andere Spieler ist schon oben auf der Bühne und der kann nichts machen. Der darf sich nicht warm werfen, der steht da und muss sich das Lied und James Wade anhören, wie der den Walk-On zelebriert. Und dadurch wirst du kalt. Wenn du junger Spieler bist, vielleicht das erste Mal auf der Bühne stehst, das noch nicht so gewohnt bist, wirst du oben ein bisschen nervös, weil du siehst die Zuschauer, du siehst, in welcher Situation du dich befindest, du kannst nicht sofort in deine typische Wettkampfroutine reingehen und der gibt Autogramme und Autogramme. Und nach außen sieht es auf dem ersten Eindruck so aus, toll, wie viel Zeit er sich nimmt für die Fans und so weiter. Aber ich sag euch ganz klar, der macht das bewusst, um seinen Gegner oben auf der Bühne schmoren zu lassen. Und ich würde als Gegner mich in der Situation dann beschäftigen und warm machen. Ich würde meine Handgelenke bewegen, ich würde meine Handgelenke kreisen, Schultern kreisen, mich noch ein bisschen dehnen, meinen Kopf so ein bisschen rollen, dass der Nacken nicht verspannt ist und so weiter. Und das bringt mich auch gleich zu meinem Takeaway. Aber noch kurz abgeschlossen mit James Wade. Also was James Wade auszeichnet, ist, dass er erstens unglaublich konstant spielt, zweitens dieses unglaubliche Timing hat, das heißt, er hat einfach ein Gespür für die Situation und der will dann diese Situation, das ist das Entscheidende, deswegen funktioniert das auch häufig mit dem Timing, der weiß ganz genau, was er kann. Und dass er Leute schlagen kann, die im Average auch besser spielen als er. Und er nutzt unbequeme Rhythmen. Das mal langsam spielen, mal sich direkt ans Oki stellen, hier mal eine Zeit lassen. Und das beginnt eben schon beim Walk-On mit langsam auf die Bühne gehen. Beobachtet James Wade. Ich finde es super spannend, ihn spielen zu sehen. Auch wenn ich nicht alles toll finde, was er macht. Weil manchmal wird es, wie gesagt, für mich auch ein bisschen too much und dann wird das Spiel ein bisschen arg verlangsamt und ich finde es auch nicht gut. Und da bin ich bei vielen bei euch ja auch mit dabei, dass man sagt, man soll jetzt auch nicht alles versuchen, um nur den Gegner runterzuziehen, sondern du musst auch schon versuchen, mit deinem eigenen Spiel eine gewisse Performance abzurufen. Aber denk dran, ein taktisches Mittel, wie in jeder anderen Sportart, ist auch, wie kriege ich den Gegner auf mein Niveau, wenn der überperformt. Und ganz ehrlich, das ist das, was die Profis machen müssen gegen Luke Littler. Weil Luke Littler rein spielerisch einfach besser ist als so gut wie alle, die da gerade rumlaufen. Also muss ich schauen, dass ich Luke Littler aus seinem gewohnten Rhythmus bringe, damit der nicht in seinen Flow kommt, weil ansonsten hagelt es halt ein 10er, ein 11er, ein 12er in drei Legs hintereinander und auf einmal lege ich 0-3 hinten. So. Und dann ist es Teil des Spiels, eine Taktik zu finden, und ein paar Mindgames zu finden, um da reinzukommen. Übrigens, gegen Luke Littler hat es nicht funktioniert, weil Luke Littler sich davon nicht provozieren lässt. Luke Littler fährt seinen Stiefel, gibt keine körperliche Reaktion, der zeigt dem James Wade keine Mimik, keine Gestiken, an der James Wade andocken kann, wo James Wade sagen kann, so, jetzt habe ich dich. Wenn ich das schaffe, komme ich in deinen Kopf rein. So wie bei Price, der eben dann reagiert mit verpassten Doppeln. Und das ist eben das, was in meinen Augen Luke Littler so auszeichnet. Und dann haben so Spieler wie James Wade da keine Chance. Also James Wade gewinnt seine Spiele vor allem oben im Kopf, weil er versucht, auch andere Wege zu gehen. Beobachtet ihn da mal ein bisschen und schaut euch mal den nächsten Walk-On an, wie lange der braucht, wenn der erste Gegner auf der Bühne war. Ihr könnt mal die Zeit stoppen, wie lange sein Gegner braucht, bis er oben ist und wie lange er braucht, wie lange er die Leute da oben stehen lässt. Und das bringt mich auch so ein bisschen zu meinem Takeaway der Stunde. Und zwar ist der eine Takeaway, beobachtet James Wade. Beobachtet ihn, was macht er? Wann nutzt er Pausen? Wann nutzt er das, langsam nach vorne ans Board zu gehen? Wann auch nicht? Wann nutzt er Mimik und in welchem Maße nutzt er Mimik, um negative Aufnahmen irgendwie zu quittieren? Und wann nicht? Wann ist für ihn vielleicht auch mal die Faust da? Weil auch die gibt's bei ihm. Das heißt, beobachtet ihn ein bisschen und dann könnt ihr entscheiden, ist das auch was für mich oder nicht? Und der nächste Takeaway ist, beobachtet mal euren Gegner. Wenn ihr das nächste Mal spielt gegen einen physischen Gegner, nicht zu Hause online, sondern wirklich im Ligaspiel, im Turnier, beobachtet euren Gegner. Senkt mal nicht euren Blick nach unten auf die Darts, sondern beobachtet ihn mal. Versucht mal, seine Reaktionen zu sehen. Wie reagiert der, wenn der einen Doppel checkt? Wie reagiert der, wenn der Chancen verpasst? Und wenn ihr dann seht, dass der häufiger mal Kopf schüttelt, unzufrieden ist, dann gebt ihm ein bisschen Zeit. Dann verlangsamt ein kleines bisschen den Rhythmus, bereitet euch auf eure nächste Aufnahme umso besser vor, weil wenn der gerade schon frustriert ist über sein eigenes Spiel und ihr checkt jetzt oder ihr werft jetzt einen hohen Score, dann könnt ihr euch sicher sein, dass ihr die Nadel, die schon drin steckt bei ihm, noch ein bisschen tiefer reinrammt. Und das ist ein legales Mittel. Ja, da geht es ja darum, dass ihr das am Board zeigt und gar nicht etwas gegen ihn macht. Ganz wichtig, nochmal am Ende betont, seid nie unfair und unsportlich und nutzt Dinge, die nicht im Regelwerk stehen, die sich komplett an der Grenze bewegen oder die jetzt wirklich nur darauf abzielen, den Gegner einfach schlecht zu machen oder ins Lächerliche zu ziehen. Ja, das hat dann nichts mit Mindgames zu tun, das ist dann unsportlich. In diesem Sinne sind wir schon wieder am Ende der Folge. Ich habe noch ich will euch einfach noch mal ganz kurz sagen, ich habe heute mehrfach das Thema Nervensystem angesprochen. Darüber ging das letzte Webinar. Wenn euch das interessiert, haut noch mal unten in die Kommentare Webinar oder schreibt mir einfach direkt eine Nachricht. Dann könnt ihr natürlich dieses Webinar noch haben. Da war über 90 Minuten, wir haben sogar länger gemacht, Input, wie das funktioniert und vor allem 7 Methoden, wie ihr das Nervensystem effektiv regulieren könnt, sowohl langfristig auf Dauer, als auch kurzfristig vor jedem Spiel, als auch mitten im Spiel. Das heißt, da ist ganz viel dabei und ansonsten wünsche ich euch jetzt eine schöne neue Woche. Diesmal wird mehr Darts sein. Wir haben mit Sicherheit wieder die Premier League. Ich habe noch gar nicht nachgeguckt, wo sie ist. Und vor allem das nächste European Tour Event in Graz. Das heißt, nächste Woche wird es wieder viel zu berichten geben. Und ich freue mich drauf, wenn du wieder dabei bist. Bis dahin, bleib gut drauf. Ciao.
Das war Mental Darts Master. Der Podcast für mentale Stärke im Dartsport. Redaktion und Inhalt Johannes Lipsius. Postproduktion und Hosting KISTALK Media.